Diese Folge wird euch präsentiert von SRAM. Mit dem GPS-Radcomputer Hammerhead Karoo nutzt ihr die volle Integration des SRAM-Ökosystems. Dank der Kommunikation zwischen Computer, Schaltung und den ZIP-Laufrädern behaltet ihr den Status aller Komponenten wie Ladestand, Übersetzung oder Luftdruck im Blick und könnt euch voll auf euer Training fokussieren. Und als Hörerin bzw. Hörer unseres Podcasts bekommt ihr beim Kauf eines Hammerhead Karoo einen Hammerhead Pulsecode kostenlos dazu. Geht dazu jetzt auf hammerhead.io, legt den Hammerhead Karoo sowie den Hammerhead Pulsecode in euren Warenkorb und nutzt beim Bezahlen den Code ROADBIKE-HRM. Den Link und den Code findet ihr auch in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Zu Beginn gleich mal den Full Disclaimer. Wir haben Anfang Mitte Februar und das Wetter war jetzt in den letzten Wochen in Deutschland sehr trist, sehr grau, sehr nass. Der Nordosten Deutschlands auch unter einer, ja, wie soll man sagen, Kältewelle. Und was gibt es da Besseres, als sich an die schönen Tage des Sommers, des Frühlings zu erinnern? Aber was heißt erinnern? Das steht uns ja alles bevor, mehr oder weniger. Wenige Wochen nur noch. Dann wird wieder kurz gefahren. Und das hat uns dazu gebracht, mal darüber zu sprechen, wie sieht eigentlich der perfekte Rennradtag aus? Dazu begrüße ich meine Kollegen Tom.
Ja, hi, in die Runde.
Und Brunki.
Hallo, grüßt euch.
Was sind so die Bilder, die euch sofort in den Kopf schießen, wenn ihr an den perfekten Rennradtag denkt? Welche, vielleicht sammeln wir auch erstmal nur Begriffe, die euch da so in den Kopf kommen. Also natürlich Sonnenschein und Wärme ist, glaube ich.
Ja, blauer Himmel, Sonnenschein, Kornfelder, habe ich direkt vor Augen.
Früh morgens irgendwie, alles noch ruhig, schon warm für kurz. Einsamkeit, Ruhe, Entspanntheit und irgendwie ein gutes Körpergefühl.
Okay, also du bist noch vorm Radfahren gerade. Ich bin schon mittendrin.
Nee. Also ich bin dann schon auf dem Rad.
Was ist so, also das waren ja jetzt eher so, sag ich mal, äußere Umstände. Was ist so auf dem Rad? Also gut, du hast schon die guten Beine genannt. Ich habe gerade auch so überlegt, so du guckst auf den Powermeter, die Wattzahlen sind einfach geil. Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist hoch, der Puls ist niedrig.
Und dann stellst du fest, du bist mit Rückenwind gestartet.
Ja.
Ja. Das kenne ich.
Das sind natürlich auch die perfekten Rennradtage, aber ich weiß gar nicht, ob ich den jemals erlebt habe. Du fährst los mit Rückenwind und irgendwann dreht der Wind und mit dir quasi. Und wenn du zurückfährst, hast du auch Rückenwind. Ich kenne es nur andersrum.
Ja, genau.
Du fährst mit Gegenwind los, denkst, nachher habe ich Rückenwind. Ja, und dann dreht der Wind.
Ja, das andere gibt's nicht.
Ja, also habt ihr das mal erlebt? Können wir es eigentlich kurz machen? Perfekten Rennradtag gibt es nicht. Danke fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal. Ja.
Wenn ihr so an diese, oder was war bei euch so der Traumtag? Gibt es irgendwie einen Tag, wo ihr sagt, boah, an den, der kommt mir immer als allererstes an den Sinn, wenn ich an so einen Tag denke, wo es einfach lief, wo einfach alles geil war, wo es keine Störfaktoren gab?
Also tatsächlich gibt es ja Richtung Sommer, Richtung Wärme öfters mal solche Tage, aber schön ist natürlich, wenn du dann nicht gerade vor der eigenen Haustür bist, sondern vielleicht auch irgendwo anders in einer anderen Region die Tour geplant hast. Und dann bist du ja sowieso schon neugierig auf die Strecke und freust dich auf das, was kommt. Und dann hast du Sommer, Sonne, blauer Himmel, wie gesagt, und tolle Wege, die du noch nicht kennst. Und dann geht's aber bei mir schon los mit, da ziehst du das erste Mal wieder die weißen Socken an.
Die wirklich weiß sind.
Und du weißt, die wirklich weiß
sind. Die bleiben heute weiß.
Die sind auch dann garantiert ganz neu in dem Moment bei der ersten Fahrt. Und dann kommt schon dieses Feeling auf. Also du hast keine Handschuhe mehr unbedingt an. Also die Kleidung ist alles luftiger, die Stimmung wird luftiger. Und damit fängt eigentlich ein richtig schöner Tag an.
Ja, ich finde, das hast du ja jetzt, wenn so, Stichwort, jetzt ist Winter, so die Freude auf den ersten Tag, wo du dann kurz fahren kannst und merkst, okay, es ist halt jetzt nicht arschkalt und du musst dir nicht irgendwie die Haxen abfrieren, sondern du hast einfach so, okay, du weißt, heute ist es warm, es bleibt sonnig und so der erste Tag im Jahr, wo man dann eine entspannte Runde heimfahren kann und man heimkommt und nicht die Zähne sind eingefroren, die Hände sind irgendwie Eisblöcke und denkst, okay, es war schon auch schön. Ich meine, es geht ja im Winter auch, wenn man draußen fährt und das ist ja schon auch geil, aber so der erste lange Kurztag, wo es wirklich, wo Temperatur einfach keine Rolle spielt.
Mhm. Ja, und vor allen Dingen, dieses Anziehen ist ja viel kürzer von der Zeit her.
Ja, ja.
Ist schneller gemacht, du bist schneller auf dem Rad. Ist auch ein herrliches Gefühl.
Ja, vor allem, du kannst anziehen, worauf du Bock hast. Irgendwie hier das coole Trikot oder die neuen Sachen oder die weißen Socken. Du musst nicht gucken, hält es warm oder ist es zu frisch oder brauche ich noch eine Windweste drüber? Welche Handschuhe ziehe ich, die dicken oder die nicht ganz so dicken? Und brauche ich Überschuhe oder geht es auch so? Also das ist ja alles irgendwie so,
bah. Das habe ich jetzt gerade so, ist diese Phase, wo ich so, okay, wenn ich jetzt draußen fahren gehe, die Überschuhe sehen halt richtig geil aus, aber die wärmen halt nicht. Und dann so, was mache ich jetzt?
Ja, auch so der Moment, wo du weißt, okay, ich kann losfahren und mein Rad ist nicht nach 10 Minuten komplett eingesaut, sondern das Rad blinzt und glänzt, wie es soll. Und ich weiß und bin ziemlich sicher, ich meine, man gibt ja immer Überraschungen, aber so in 95% der Fälle kommt das Rad auch nach Hause und ist jetzt mal von ein bisschen Straßenstaub abgesehen nach wie vor in einem vorzeigbaren Zustand und nicht halt komplett eingeschmoddert, weil da heult halt in mir alles.
Dann kommst du nach Hause, machst einmal, pustest einmal drüber, der Staub fällt ab, ist wieder sauber.
Ja, ist Wahnsinn, ne? Ja. Ich musste gerade, weil du das so angesprochen hast, Tom, habe ich mich auch so bei dem Gedanken erwischt. Ich glaube, das bei mir ist auch der perfekte Rennradtag so, also an den man sich auch Jahre später noch erinnert, ist so irgendwo in der neuen Region. Ich war ja vor jetzt fast 2 Jahren in Pyrenäen, das ist mir irgendwie immer hängen geblieben. Ich hatte aber, würde ich sagen, so einen Tag, der mir wirklich krass hängen geblieben ist, war vor 3 Jahren, da war ich in Flandern, auch in der Woche von der Flandern-Rundfahrt. Das war noch gar nicht jetzt so dieses Kurz-Kurz-Wetter. Ganz im Gegenteil, es war relativ frisch, aber ich hatte irgendwie an dem Tag die Beine meines Lebens. Also ich weiß nicht warum, aber ich bin dann mit einem Kumpel gefahren, der mich sonst eigentlich in so kurzen Sprints und Attacken immer fertig macht und wir sind dann irgend so eine Helling da hochgeprügelt und irgendwann merkte ich so, ey, warte mal, ich kann ja heute voll mit dem mithalten und kann den sogar ein bisschen ärgern. Und das war wirklich so ein Tag, wo ich so dachte, boah. Also wir sind irgendwie, ich glaube, 180 Kilometer gefahren an dem Tag. Wir waren natürlich am Ende komplett im Arsch, aber irgendwie habe ich so gedacht, ich könnte heute noch ewig weiterfahren. Also das ist so ein Tag, der mir immer ganz, ganz krass in Erinnerung bleibt. Und das war jetzt gar nicht irgendwie schönes Wetter, strahlend blauer Himmel, sondern es war einfach wirklich dieses, du hast gemerkt, ey, heute kann mir keiner was, so ungefähr.
Ja, aber auch so dieses Pass hochfahren, ich glaube, das ist schon irgendwie so ein nochmal was Besonderes, wenn du irgendeinen Alpenpass abhaken kannst oder bist hochgefahren und dann nur noch einigermaßen würdevoll, also nicht irgendwie auf der letzten Rille und irgendwie mit allerletzter Kraft auf dem Zahnfleisch die Passhöhe erreicht, sondern du kommst oben an, denkst, cool, fährst du runter, nächster Pass. Also so dieses, ja und das ist halt, glaube ich, auch so diese, die Aussicht unterwegs, ist halt, wie du sagst, mal eine neue Region entdecken, irgendwo anders mal losfahren, was anderes sehen als die Hausrunde zum 10-millionsten Mal, so schön sie auch ist. Aber halt irgendwo mal woanders hinfahren. Und wenn es halt wirklich nur ist, du packst das Rad ins Auto, fährst eine Stunde irgendwo hin und hast nun mal was ganz anderes.
Das bringt mich ja fast zu der Frage, kann man diesen perfekten Rennradtag so ein bisschen erzwingen? Also du sagst es ja gerade schon so, dass das Auto ins Fahrrad tun. ins Unterrohr. Das Fahrrad ins Auto, so rum ist richtig. Und einfach sagen, komm, ich fahre jetzt mal, je nachdem, wo man wohnt, kurz über die Grenze, vielleicht ins Nachbarland oder in irgendein schönes Gebirge, irgendwo hin, wo ich noch nicht war. Oder ist das zu kurz gedacht?
Ich glaube, ein Stück weit ist es zu kurz gedacht. Das sind so Voraussetzungen, die du dann schaffst für einen schönen Tag auf dem Rad. Aber ich finde, das muss ich halt mit auf dieser Tour entwickeln. Und ich denke da an meine Geschichte vom Super Berlin Express, halt Langstrecke mal wieder.
Drunter machst du es ja auch nicht.
war im Juni und du wusstest nicht, was auf dich zukommt. Und dann geht es ja da zwischen Hamburg und Berlin hin und her. Tolle Region. Und das wurde dann so ein epischer Sommertag. Unendlich lange Straßen. Und die Beine waren tatsächlich dann gut. Und dann habe ich unterwegs jemanden kennengelernt, der da auch, oder diejenige, die da auch unterwegs war. Und wir haben so festgestellt, das ist so, ja, wir fahren ziemlich gleich, wir waren nur am Quatschen. Und war einfach gemütlich, weil die Straßen waren leer, da ist halt nichts los in diesem Gebiet. Und das hat so eine Dynamik angenommen. Das war ja, worüber wir sprechen, einer dieser berühmt-berüchtigten perfekten Tage. Die Beine, die hätten ewig fahren können. Okay, waren sie am Ende auch. ja, war der weiteste Rutsch ever für mich. Aber das war so wirklich dieser wunderbare Sommertag. Du fährst zwischen diesen tollen Kornfeldern her und genießt die Sonne. Und wenn du irgendwo einen Stopp gemacht hast, wenn da mal irgendwo eine Möglichkeit war, dann hast du dir ein Eis gezogen. So ein leckeres, kühles Calippo. Alter, herrlich. Also das war für mich so dieses, ich wusste nicht, was kommt. Mhm. Und das Ganze hat sich eindeutig entwickelt zu so einem, ja, always to remember Tag. Mhm.
Aber da spielen ja ganz viele Faktoren rein. So neue Region, gutes Wetter, gute Begleitung, gute Beine. Also eigentlich ja.
Genau, da kommt alles zusammen. Oder ist alles zusammengekommen.
Ja, aber das kannst du halt einfach nicht erzwingen. Also kannst du nicht sagen, heute wird jetzt der perfekte Tag, weil das setzt dich ja dann auch schon wieder unter Druck. Mhm. Und ich glaube, irgendwie dieses keinen Druck haben, ist ja meiner Meinung nach gehört auch dazu. Ich meine, auch Stichwort Zeit. Allein dieses, okay, ich fahre los und man ist halt nicht in irgendein Zeitkorsett eingepresst, weil man irgendwie zur Zeit X zurück sein muss, sondern ob man jetzt 3 Stunden fährt, 5 Stunden fährt, 8 Stunden oder wie auch immer, sondern man sagt, okay, ich fahre jetzt so lang, wie ich Lust habe und habe halt keinen Stressdruck, der mich in irgendeiner Form und man sagt, ich muss jetzt auch nicht irgendwelche Komms knacken, ich muss nicht irgendwelche Bestzeiten pulverisieren auf der Strecke, sondern sage, ich fahre einfach so schnell, wie ich mich wohlfühle und dann setzt man sich eben nicht unter Druck. Ich glaube, das ist auch ganz,
ja,
ganz also wichtig.
Druck ist, glaube ich, völlig kontraproduktiv. Mhm. Also, nee. Also einfach draufsetzen, klar, du musst schon Bock drauf haben, heute zu fahren, so ein bisschen, das glaube ich schon. Aber ja, also Druck, nee.
Mhm. Ja, Druck entsteht ja oft dann auch, wenn man irgendwie ambitionierter unterwegs ist und dann auf Durchschnittsgeschwindigkeiten, auf Wattzahlen, auf Puls, auf Trittfrequenzen guckt. Da habe ich irgendwie auch oft festgestellt, wenn ich da zu sehr versuche, jetzt irgendwie da bestimmte Zahlen zu forcieren, dann wird es halt so dieser... Dann wird es halt nicht dieser entspannte, also ich glaube, Entspannung ist da ganz, ganz wichtiges Wort bei diesem perfekten Rennradtag, so die Seele baumeln lassen. Und das hast du halt nicht, wenn du jetzt sagst, ach, ich muss jetzt hier aber 300 Watt die ganze Zeit fahren. Aber auf der anderen Seite ist es bei mir oft so, wenn ich dann irgendwie irgendwann mal drauf gucke und merke so, ey, warte mal, hast du einen 30er Schnitt, trotz der Höhenmeter oder oh, pff, 300 Watt den letzten Berg gefahren, voll gut, dann löst es in mir auch so ein, ah ja, so. Und es ist auch ganz oft so, dass ich dann irgendwie nach Hause komme und meine Frau dann eigentlich schon an meinen Gesichtszügen weiß, na, der hatte heute nicht so einen perfekten Rennradtag oder vielleicht doch. Und manchmal ist man mausetot, manchmal hat man irgendwie, weiß ich, 3 Platten gehabt oder eine blöde Begegnung mit einem Autofahrer. Manchmal kommt man aber auch nach Hause und strahlt und fragt sie mich irgendwie, was ist mit dir los?
Ja, so, aber, ja,
war einfach gut heute.
Gut, das gerade erwähnt, wir kleine Spoiler. Ich glaube, wir machen am Ende noch so einen kurzen Ausblick auf, was den perfekten Rennradtag ruinieren kann.
Oh ja.
Also bleibt dran für den Schluss.
Oder spult vor.
Nee, ja. Aber gehört es nicht auch dazu, wenn man merkt, ey, macht alles richtig Spaß, läuft richtig, die Beine machen auch mit. Mhm. Und dann guckst du, wie du schon sagst, auf den Tag und denkst, oh, und dann triggert dich das dann doch so ein bisschen und dann verausgabst du dich doch wie so ein Berserker, aber am Ende sagst du, boah, war mega geil. Mhm. Du bist völlig am Ende, die Salzkruste ist überall zu erkennen auf dem Trikot, aber war trotzdem noch ein geiler Tag. Also das, finde ich, gehört auch dazu, also dass man sich trotzdem irgendwann so da drin wiederfindet und sagt, heute läuft alles, ist egal. Ich versuche ja, jetzt und,
oder? Du merkst es ja auch, wenn dann, keine Ahnung, dann kommt wieder ein Live-Segment und dann siehst du deine Bestzeit und auf einmal denkst du, ey, du bist ja quasi fast in der Bestzeit dran, obwohl du dich jetzt gar nicht irgendwie speziell darauf vorbereitet hast und sagst, hier gehst du mal Vollgas rein, sondern eher so, okay, es kommt so ein bisschen nebenbei, weil es halt einfach gut läuft und du einfach wirklich gut in Form bist irgendwie und einfach ja die Psyche auch mitmacht.
Ich muss auch an einen Tag denken, ich weiß nicht, ob wir im Podcast schon mal drüber gesprochen hatten, da war ich mit unserem Kollegen Moritz Bikepacken im Schwarzwald, hatten wir damals auch eine Reportage im Roadbike-Magazin. 3 Tage und am letzten Tag sind wir wach geworden und es war halt wirklich der Himmel komplett geöffnet. Regen und Regenradar hat auch gesagt, also ihr könnt jetzt so lange noch warten oder auf Regenwolkenlöcher warten, wie ihr wollt. Es regnet halt einfach den ganzen Tag. Und
immer der perfekte Rennradtag auf der Couch.
Ja, also wir hatten halt die Herausforderung, okay, wir müssen halt heute irgendwie wieder zurück, weil es war halt Sonntag und haben dann überlegt, okay, nehmen wir irgendwie jetzt die Bahn. Weil, also Moritz hatte das so vorgeschlagen. Ich meinte so, naja, schlimm sind ja eigentlich nur die ersten 200 Meter im Regen. Danach bist du eh nass. Und das war wirklich überhaupt nicht angenehm. Also sowohl von der Temperatur als auch vom Fahren, weil es war halt wirklich richtig starker Regen. Aber irgendwie, wir haben uns dann wirklich fürs Rad entschieden, sind zurückgefahren und das war irgendwie auch geil. Also wir standen dann zwar alle irgendwie, als wir ankamen, bibbernd da und bloß raus aus den Klamotten und heiß duschen und waren froh, dass es vorbei war, aber so rückblickend war das schon irgendwie, ich will jetzt nicht sagen der perfekte Rennradtag, aber schon irgendwie auch ein geiles Erlebnis. Und vielleicht ist manchmal auch so die Frage, was man einfach daraus macht, aus den Bedingungen, die man vorfindet. Und ja, wahrscheinlich kann man gar nicht an bestimmten Kriterien sagen, das ist jetzt ein perfekter Tag und das nicht, sondern der muss sich einfach irgendwie gut anfühlen. Und ich weiß nicht, hätten wir an dem Tag den Zug genommen, wäre es, glaube ich, nicht der perfekte Tag geworden.
Nee, im Zug zu steigen ist eigentlich immer blöd.
So die Kapitulation vorm Wetter und
ja. Aber lass uns mal noch auf das Thema Wetter eingehen. So diese ersten schönen, warmen Tage. Tom, du hast mir im Vorgespräch gesagt, du bist jetzt am Wochenende und wir haben heute den, ich gucke auf die Uhr, 10. Februar. Bist du schon kurz gefahren?
Also unten.
Unten kurz.
Ja.
In Deutschland.
In Deutschland, im Ruhrgebiet.
Draußen.
Wir müssen diese Fragen stellen.
Ruvi ist schon sehr realistisch. Aber ja, gut, ich hatte Geburtstag. Ich weiß nicht.
Happy Birthday noch an dieser Stelle.
Ja, danke. Ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat, aber der Himmel, der ist recht früh aufgebrochen bei uns. Also wirklich Sonne, blauer Himmel. Und dann bin ich auf dem Balkon und habe so gedacht, boah, das ist aber echt warm. Und dann guckst du auf dem Thermometer, sollte mittags bis zu 12 Grad geben. Und ich hatte halt morgens Brunchen mit meinen Schwiegereltern und Familie. Und für nachmittags hatte ich halt ein Social Ride einfach angesagt. Habe gedacht, oh, ist mal was anderes. Wer kommt, der kommt. Und dann haben wir halt eine Runde gedreht. Und ich bin halt in kurz gefahren. Und es war so strange. Meine Schwiegereltern fahren natürlich nicht mit, ist klar, aber war so strange, die waren weg. Ich hatte noch eine Stunde Zeit. Was habe ich gemacht? Erstmal den Pilz ab. Blank rasierte Beine. Mhm. Also das war schon echt geil, dieses Gefühl. Endlich mal wieder in kurz zu fahren.
Aber ist 12 Grad nicht ein bisschen frisch?
Also für mich ist die Grenze 10 Grad.
Okay.
Also mag daran liegen, weil ich früher Fußball gespielt habe. Mhm. Bei jeder Temperatur, Jahreszeit, im Schnee, in kurz, härtet schon, glaube ich, so ein Stück weit ab. Aber 10 Grad ist...
Mein Beispiel an Fußballer nehmen müssen, ist echt erschreckend.
Ja. Ich weiß nicht,
aber alles andere beim Fußball...
Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob man sich daran ein Beispiel nehmen sollte, bei ab 10 Grad in kurzer Hose zu fahren. Also mir ist das zu kalt. Und ich hatte mal irgendwann vor, schon 15 Jahre her, mal eine Knieentzündung. Und da hat mir damals auch der Orthopäde gesagt, also Knie mögen es warm. Und seitdem ist bei mir immer
erst bei 18 Grad. Ich klopfe mal auf die Holzkiste hier im Studio. Mit dem Knie habe ich keine Probleme. Mhm. Und keine Ahnung, vielleicht bin ich außerhalb der Norm. Glaube ich aber nicht. Also ich sehe schon viele, die in kurz fahren, auch bei kühleren Temperaturen. Also, aber das war so ein richtig geiles Gefühl. Ja. Ja, und am nächsten Tag waren wir da 4 Grad. Also.
Ja, aber dann muss man diese einen immer mal wieder wärmeren Tage halt auch ausnutzen.
Ja. Das ist ja so diese Sehnsucht, dass man immer so drauf wartet, wann kann ich endlich kurz fahren? Und also ich schreibe das nie so richtig auf, aber irgendwie finde ich, hat man das schon immer so im Kopf. An welchem Datum bin ich denn letztes Jahr das erste Mal kurz gefahren in Deutschland? Ich glaube, bei mir war es letztes Jahr Mitte April, würde ich sagen. Ich kann mich aber auch an ein Jahr erinnern, da war es irgendwie erst der 5., 6. Mai.
Oha.
Ja. Also in Hessen ist es anscheinend schlechteres Wetter.
Ja.
Nee, also ich weiß, dass ich schon im Februar mal Testrunden gedreht habe, kurz, weil es dann auch so ein 18, 20-Grad-Tag war.
Okay.
Also Mai ist es bei mir nie, also spätestens so März, Ende März hast du ja schon die 20-Grad-Tage.
Also ich meine jetzt wirklich kurz, also naja. Auch oben quasi, ohne
lange Arbeit. Also ich kann mich da auch dran erinnern, also müsste ich Strava mal kontaktieren, da wird man sehen, aber ich erinnere mich auch, war irgendwo Januar, Februar, da war richtig warm und dann ging es tatsächlich schon für ein, zwei Tage.
Ja, halt immer die Frage, wie lange man fährt, also und wann man fährt, morgens fährt, mittags fährt, aber irgendwie so am Nachmittag irgendwie so, ne, wenn es dann schon ein bisschen aufgewärmt ist. Mhm. Aber wie gesagt, das ist schon immer so ein besonderer Tag im Jahr, da gehe ich auf jeden Fall mit und deswegen wird er immer herbeigesehnt. Mhm. Auch wenn dann so der Moment kommt, wo man die ganzen Winterklamotten wegpacken kann und kann so die Sommerklamotten wieder irgendwie mehr nach vorne holen. Und ich so, hey, die Jacken brauche ich jetzt nicht mehr.
Da kommt die Werbekarawane.
Heute mal Werbung in eigener Sache. Für unsere treuen Podcast-Hörerinnen und Hörer haben wir ein besonderes Angebot. Ihr könnt 2 Ausgaben von unserem Roadbike-Magazin gratis testen. Geht dazu auf www.roadbike.de/podcast-abo und sichert euch 2 Ausgaben voll mit Neuheiten, Tests, Hintergründen, Trainingstipps und Reisen rund ums Rennradfahren. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Viel Spaß beim Lesen unseres Roadbike-Magazins und natürlich mit der weiteren Podcast-Folge. Das war die Werbekarawane.
Mir geht es im Herbst immer so, dass ich meistens fahre ich irgendwie so bis Ende September. Dann mache ich irgendwie, meistens gehen wir dann irgendwie in Urlaub ohne Rad und dann fange ich so Anfang, Mitte, Ende Oktober, je nachdem, wieder an mit dem Radfahren. Und in der Zeit hast du halt, wenn du da jetzt mal 3 Wochen kein Rad gefahren bist, hast du ja schon einen ziemlichen Temperaturdrop. Und dann stehe ich wirklich so, das letzte Mal bin ich noch kurz gefahren, jetzt stehe ich auf einmal vorm Schrank, draußen sind 5 Grad und ich überlege so, ja, warte mal, was ziehst du bei 5 Grad nochmal am besten an? Also so für mein eigenes Wohlbefinden. Ich verlerne das immer im Herbst super schnell und bin dann meistens die ersten Fahrten immer eher zu warm angezogen, weil ich so sage, naja, ich ziehe noch mal die Weste drüber, die kann ich zur Not irgendwie ausziehen und in die Trikotasche.
Ja. Ja, das ist mir früher dasselbe, dass du immer denkst, so, oh, ist es wirklich schon so warm? Nimmst du nicht doch besser noch die Beinlinge mit und noch die Armlinge und noch die Weste und packst sie am Anfang ordentlich ein, um dann zwischendurch festzustellen, hätte ich eigentlich nicht gebraucht.
Mhm. Ja, ist halt manchmal so, ne, dass du halt dieses Gefühl noch nicht entwickelt hast, wie es gerade wirklich ist. Und da kommen 2 Wolken auf und dann ist halt direkt schon wieder kühler. Mhm. Ne? Und das ist halt manchmal so dieser Switch. Ich weiß nicht, was du anziehen sollst. Also ich glaube, das kennt jeder.
Mhm. Ja, oder auch jetzt dann im März, April irgendwann die Feierabendrunde, wenn man dann nach der Zeitumstellung wieder draußen fährt, fährst dann noch schön bei 18 Grad los, aber dann die Sonne geht halt doch immer noch ein bisschen früher unter.
Hatte ich letztens auch so eine schöne Feierabendrunde und die erste Hälfte war so auf einer Südseite von so einer Hügelkette, da war noch die Sonne und dann ging es halt um den Berg rum und da war dann auf einmal Schatten.
Schnee.
Ja, nicht Schnee, aber da war die Straße, da ich schon dachte, oh, das zieht hier aber jetzt so langsam richtig an. Und es war halt auch direkt irgendwie, keine Ahnung, 5-6 Grad kälter und du denkst, okay, gut, dass du jetzt bald nach Hause kommst. Mhm.
Tom, du hast schon den Social Ride an deinem Geburtstag angesprochen. Bist du eher so Team in der Gruppe fahren und ist für dich der perfekte Rennradtag irgendwie auch immer mit wenigstens einem Mitfahrer gekoppelt oder würdest du sagen, kann man auch alleine erleben?
Also ich fahre unheimlich gerne mit Leuten zusammen. Mache ja auch dementsprechend privat so Ausfahrten, biete ich ja zwischendurch an, da kommen immer welche. Macht total Spaß. Mhm. Da erlebe ich genau solche schönen Tage, als ob ich aber auch alleine fahre. Mhm. Ja, also das funktioniert in beiderlei Hinsicht. Schön ist natürlich, wenn du alleine fährst, du musst halt keine Kompromisse eingehen, du kannst halten, wann du willst und einfach so für dich dahin fahren, ganz nach deinem Gusto. Nö, also da bin ich völlig offen. Also wenn ich eigentlich vorhab, alleine zu fahren und wenn der Bike Buddy anruft und sagt, hör mal, wie sieht aus, wenn wir zusammen fahren? Ja, sicher fahren wir zusammen. Mhm. Das ist überhaupt kein Thema, also da bin ich völlig offen.
Ich hab's ähnlich, wobei ich meine Prio eher Richtung allein schieben würde. Ich meine, so Fahrt mit anderen sind auch schön, aber irgendwie so, ich glaube, perfekt ist es eher ich für mich allein und entspannt und ich fahre so lange, wie ich will und halte, wo ich will und mein Stichwort später, was einen perfekten Rennradtag ruinieren kann, können auch Mitfahrer sein. Also ich meine, da ist halt die Gefahr, dass da irgendwas einfach den Tag, in welcher Form auch immer, können wir später, erinnert mich dran.
Ich wollte sagen, erinnere du mich dran, weil da habe ich eine Anekdote, die hat mir tatsächlich mal ich will nicht sagen, dass es ein perfekter Rennradtag geworden wäre, aber ich hätte auf jeden Fall den Rennradtag mal ziemlich versaut.
Nee, weil ich glaube, wenn ich allein fahre, klar, da hast du keinen Windschatten, klar, du hast dann irgendwie, wenn es berghoch geht, keinen, der irgendwie, wo man sich ein bisschen mit betteln kann, aber irgendwie so dieses selber entscheiden, ich fahre hier rum, ich fahre da rum, ich fahre jetzt irgendwie einen Kaffee trinken oder eben jetzt noch nicht oder das ist für mich dann auch so Stichwort kein Druck, kein Stress. Ich muss mich mit niemandem unterhalten oder sonst irgendwas, sondern kann meinen Gedanken nachhängen und irgendwie alles genießen und so wie ich es halt dann will.
Also ich bin auch jetzt gar nicht so der Typ, also ich fahre meistens alleine und ich fahre auch gerne alleine und ich fahre aber auch gern so mit einer Handvoll Leuten zusammen, die ich aber sehr gut kenne. Also wo ich weiß, wie fahren die Fahrrad, wie schnell fahren die Fahrrad, wie kommt man auch menschlich miteinander klar. Ich finde irgendwie so diesen Gruppentreff oder so, also ich kenne es auch früher bei uns aus dem Verein, das war halt irgendwie so, ja, wir fahren heute 3 Stunden Grundlage. Ja, und dann ging es halt los, dann kam das erste Ortsschild, dann mussten alle sprinten, dann kam das zweite Ortsschild, dann mussten alle sprinten und ich dachte so, ey Leute, hinten sind schon die ersten rausgeflogen, weil sie nicht mehr mithalten konnten. Dann wurde die ganze Zeit so eine 38 als Grundtempo gefahren und da habe ich auch gesagt, naja, wir haben aber gesagt, wir wollen locker fahren, ne? Und das war auch für die 38 vorne initiiert haben, nicht mehr locker. Ich weiß noch, wie einer mir mal sagte, wieso, ich habe einen Puls von 160, das ist Grundlage bei mir. Da meine ich so, Solange du selber dran glaubst. Also ich finde, ja, die Gruppendynamik muss dann passen. Und wenn du jetzt irgendwie zu so einem Radtreff kommst, wo du die Leute nicht kennst, wo dann vielleicht auch wirklich das Leistungsniveau krass einfach auseinandergeht.
Ja gut, aber ja. Du weißt ja im Grunde vorher, auf was er dich dann einlässt, wenn du dahin fährst zu diesem Treff. Geht mir ja im Verein dann genauso. Da ist jetzt kein Ballern angesagt, sondern da fahren wir halt eher miteinander. Das ist eher wie eine Feierabendrunde. Im Sommer total schön, weil du dann klar mit dem Radsportverein über Straßen fährst, die du alleine nie befahren würdest. Das sind total nette Leute und macht halt richtig Spaß. Also ist für mich auch ein schöner Tag. Also ist dann nicht einfach Ballern.
Aber damit das sozusagen der schönste, der perfekte Rennradtag ist, hängt halt schon sehr viel vom Zufall ab. Also wenn man ja sagt, okay, mit einer neuen Gruppe irgendwo anders oder mit einer beliebigen Gruppe irgendwie rumfahren, sehe ich schon größere Hemmschwellen, dass das wirklich der perfekte Rennradtag ist.
Also wenn ich mit meinem Bike Buddy fahre, also wir ticken halt wirklich so ähnlich und genießen diese Erlebnisse unterwegs auf ähnliche Art und Weise, sodass wir da echt fein sind. Also das passt halt perfekt und da muss ich auch keine großen Kompromisse eingehen. Also das ist immer super. Und klar, also wenn du jetzt mit 20 Leuten fährst, da einen perfekten Tag zu finden, ist halt noch ein größerer Zufall, der da stattfinden muss. Aber so, aber ich fahre auch genauso gerne alleine. Also das ist überhaupt kein Ding. Ja, aber ich bin da ja vielleicht ein Stück weit eher ein Teamplayer.
Als wir beide. Stichwort so ein bisschen, ja, auch genießen. Welche Rolle spielt bei euch so mal irgendwo anhalten? Das Kalippo fiel vorhin schon, Eis essen, Kuchenpause, Kaffeepause. Also muss ich sagen, mache ich, wenn ich alleine unterwegs bin, gar nicht, weil ich es irgendwie komisch finde, mich jetzt alleine in irgendeinen Café zu setzen und mir da irgendwie Kuchen zu bestellen. Also das ist für mich eher was dann wirklich so zu diesem, man fährt gemeinsam und das muss dann auch gemeinsam irgendwie, finde ich, eine keine Trainingsausfahrt, sondern wirklich so eine, ja komm, lass mal irgendwie eine 200 fahren, so weil wir irgendwie Bock drauf haben. Da gehört das für mich dann irgendwie dazu. Oder wenn man jetzt auf Mallorca ist, im Trainingslager oder im Radurlaub irgendwo in den französischen Alpen, dass man sich irgendwo nochmal ein Croissant oder ein Baguette gönnt. Wie ist es bei euch? Habt ihr da so, welche Rolle spielt das bei euch für euren perfekten Trainings?
Also bei mir spielt es echt eine sehr große Rolle, gebe ich echt zu. Also ich finde es total schön, sagen wir in Italien beispielsweise oder auch in Frankreich irgendwo in die Bergdörfer raufzufahren und in so einem urigen Café einfach so ein Espresso zu trinken und ein Stück Kuchen, selbstgebackenes Zeug. Also das liebe ich. Und ich gebe zu, wenn ich dann so 100 Kilometer Touren fahre, ja, da baue ich definitiv irgendwie so einen Stopp ein. Also da bin ich schon dann immer auf der Suche. Das gehört für mich dazu. Aber dann sitze ich da halt wirklich auch, ihr kennt es ja, sind ja schöne Dorfplätze mit dem Brunnen, schattige Bäume. Und dann sitzt du da und kannst einfach genießen. Und du siehst die alten Leute beim Kartenspielen. Und also das ist in dem Moment für mich der absolute Genuss.
Ist natürlich auch dann meistens im Urlaub. Ja, ist man sowieso ein bisschen entspannter, aber ja.
Ja gut,
geht mir genauso.
Man hat ja auch manchmal auf seiner Hausrunde irgendwie ein Stammcafé, wo man sagt, okay, da gibt's guten Kuchen, da kehre ich ein. Also ich sehe es wie du. Also ich mache, wenn ich alleine unterwegs bin, selten einen Kaffeestopp. Hat aber meistens damit zu tun, dass ich halt nur ein begrenztes Zeitbudget habe. Und wenn ich halt sage, okay, ich habe 3 Stunden am Nachmittag, dann noch eine halbe Stunde Kaffee trinken, ist dann dann trinke ich den Kaffee lieber zu Hause und habe nur eine halbe Stunde mehr Radfahren, einfach um die Tour, die ich mir dann sehr überschwänglich geplant habe für die Zeit, auch realistisch zu schaffen. Es ist ja selten so, dass er dann sagt, okay, ich hätte jetzt noch eine halbe Stunde Luft und weiß nicht, was ich da machen soll. Aber ich sehe es wie du, wenn ich irgendwie unterwegs bin, irgendwie im Urlaub, und dann habe ich wirklich mal Zeit, und das ist so Stichwort mein perfekter Rennradtag, und es ist egal, ob ich jetzt eine halbe Stunde früher oder später komme, und dann gibt es halt irgendwie ein Espresso, Kaffee, dann habe ich auch kein Problem, mich da allein irgendwo hinzusetzen und irgendwie ein Cappuccino zu schlürfen und ein Stück Kuchen zu essen. Und nicht halt den schnell, schnell Tanke rein, Cola, Snickers und
klack, klack.
Ja, und das ist dann, also wenn es da irgendwie sowas Cooles gibt, dann gerne auch allein. Also. Weil ich meine, wenn man mit mehreren ist, dann dauert es halt auch mal länger, als man eigentlich will, bis dann alle kommen, dann haben alle bestellt, dann gibt es mehr Kuchen, dann ist der letzte mal fertig, dann muss noch einer aufs Klo, dann muss der andere, und dann zieht sich das immer so in die Länge, und du willst eigentlich sagen, okay, ich will schon entspannt ruhig hier sitzen, aber es muss dann auch nicht unnötig in die Länge gezogen werden. Mhm.
Ja, gibt es so, oder hattet ihr mal so unerwartete Glücksmomente? Ich muss mich an einen Tag bei mir erinnern, damals im besagten Pyrenäenurlaub. Wir sind zum Lac de Cap de Long hochgefahren, hatte ich glaube ich schon mal so als Geheimtipp, wenn man mal in den Pyrenäen ist, genannt. Und die Straße an sich, die ist schon sehr rau und auch sehr wellig, und das rollt jetzt da nicht geil hoch. Und wir sind dann auch, ich hatte irgendwie an dem Tag irgendwie keine guten Beine, und irgendwie, vielleicht habe ich auch einen Abend vorher oder beim Frühstück zu wenig gegessen. Irgendwie habe ich auch gemerkt, so, boah, ich muss jetzt schon nur am Mampfen. Wahrscheinlich auch von den Tagen davor noch den Energiebedarf nachholen. Und hatte da echt zu kämpfen, und es hing alles in den Wolken. Und das war irgendwie so, und jetzt, ja, komm, meine Kumpels waren halt schon vor mir. Deswegen war ich jetzt auch so, na gut, dann fahre ich da jetzt halt auch hoch. Eigentlich war ich aber innerlich schon so, oh, wann sind wir endlich oben? Und auf einmal kam ich aus dieser Wolkendecke raus. Und das ist ja da oben so ein Stausee, wo man so ein Stück oberhalb fährt. Und wir waren quasi oberhalb der Wolken, haben wir auf diesen Stausee geguckt. Und das war wirklich so ein wow. Und da habe ich wirklich an dem Tag überhaupt nicht mit gerechnet. Sind wir wieder bei dem Punkt, sondern so eine Sachen kannst du nicht planen. Also ich hätte auch hochkommen können, es ist 2 Grad und total beschissen. Und ich würde jetzt nicht so schwärmen davon, aber es war wirklich in dem Moment einfach, ich habe irgendwie 2-3 Jahre vorher mal auf Instagram Bilder gesehen von diesem Ort und dachte so, ah ja, wenn ich irgendwann mal in Pyrenäen bin, den markiere ich mir mal, den Anstieg. Bin den dann hochgefahren, es war wirklich gefühlt wie auf Instagram. Also da war zwischen Instagram und Reality kein Unterschied. Und das war so unerwartet an dem Tag. Habt ihr sowas, also nicht sowas, aber vielleicht sowas Ähnliches mal erlebt, dass so ein Tag, der eigentlich so meh war, auf einmal so wow wurde?
Also ich muss gestehen, das Ende kann ich komplett nachvollziehen. Mhm. Bin aber jetzt nicht so negativ in den Tag gestartet. War ein bisschen wolkig, aber war halt auf Hawaii. Startest du nicht negativ. Mhm. Und da musstest du dich halt mit dem Rennrad da an den Vulkan rauf juckeln. Und du bist halt durch verschiedene Klimazonen gefahren.
Und das war nicht auf Ruvi?
Nee, war nicht auf Ruvi. Und unheimlich anstrengend. Also du hast schon diese Klimazonen gemerkt, dann bist du durch die Nebelwand gefahren und hast gedacht, boah, okay. Und dann kommst du da oben an, guckst runter und dann der gleiche Ausblick, nur nicht jetzt auf dem See, sondern aufs Meer. Du siehst diese Wattebäuschenwolken und denkst, warte mal, was ist jetzt noch Himmel? Was ist Wasser? Und dieses, boah, ist das geil. Und du schreist es eigentlich so in dir selber rein, ist das geil, ist das, also ja, also da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Also ist ein ganz tolles Erlebnis gewesen, ne? Und ja, kann ich absolut nachvollziehen.
Ja, also ich meine, ich starte auch eigentlich grundsätzlich immer positiv in Radausfahrten, und das ist, von daher habe ich jetzt nicht so dieses eine Erweckungserlebnis. Ich finde es halt immer wieder geil, wenn du irgendwo oben am Berg stehst und guckst runter und siehst, hey, das habe ich jetzt gepackt, egal wie man sich da hochgequält hat.
Aber es ist auch immer zwischendurch, wenn du irgendwelche Aussichten hast oder du fährst irgendwie durch eine Schlucht und siehst so bizarre Gesteinsformationen und denkst, boah, ist das geil. Also ich erwische mich immer dabei, dass ich da fast ausraste. Also ich mag halt sowas, ne? So, wo du gucken kannst noch nebenbei, und super.
Also, ich habe auf meiner Liste immer hier Albula und Bernina Pass. Also ich meine, Albula ist auch so ein Klassiker, wenn man durch diese Schlucht da hochfährt und irgendwie, du fährst zwar bergauf, aber es ist halt trotzdem irgendwie geil.
Ja. Ich habe das auch ganz oft, wenn ich so Rennradurlaub mache und dann ist man ja irgendwie meistens, mache ich das schon so irgendwo Alpenraum und dann sind das irgendwie Strecken und Pässe, die man irgendwie von der Tour de France, vom Giro d'Italia, weiß nicht, von anderen Rundfahrten kennt. Und das ist dann schon so, dass ich denke, zum Beispiel auch in den Pyrenäen sind wir Luis Ardiden hochgefahren und dann irgendwann durch diese Kurve, wo Lance Armstrong damals an diesem Beutel hängen geblieben ist. Und das ist dann schon irgendwie so ganz komisch, weil das ist einfach nur eine x-beliebige Bergstraße. Aber irgendwie als Radsportler merkst du in dem, und als Radsportfan merkst du in dem Moment irgendwie so eine Magie dieses Ortes. Weil das irgendwie so Erinnerungen sind an vor über 20 Jahre zurück, als man irgendwie noch Schüler war und in Sommerferien dann irgendwie Tour de France geguckt hat. Das löst bei mir auch immer total viel aus, wenn ich so diese, okay, ja, hier hat Armstrong in dem Jahr den angegriffen und da hat Pantani damals so und da hat Ulrich und hier hat Alberto Contador. Also dann kommen so diese ganzen alten Geschichten wieder hoch. Also das ist vielleicht was, weiß nicht, wo ich vielleicht auch speziell bin.
Nee.
Nee, okay. Oh, ich bin beruhigt. Ich dachte, ich wäre alleine. Das löst bei mir auch was aus. Aber das ist natürlich auch wieder verbunden mit dem, okay, ich muss halt irgendwo hinreisen. Also ist, wahrscheinlich, weil es auch nicht alltäglich ist, sondern weil es so wirklich besondere Momente sind und man auch weiß, okay, ich bin jetzt hier. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal hier sein werde. Also muss man diesen Moment auch besonders genießen, aufnehmen und festhalten.
Ja, aber auch so diese Sachen, wie du sagst hier, Luis Ardiden oder ich erinnere mich an meine Mont Ventoux-Auffahrt. Ich meine, die macht unterwegs jetzt begrenzt Spaß, sagen wir es mal so.
Typ 2 Spaß.
Oder ich weiß auch noch, wie wir damals noch mit der Familie in Galipi hochgefahren sind von Saint-Jean-de-Maurienne, ist es unten, wo du über den Telegraph fährst?
Oder mhm, ja.
Verwechseln wir mal Saint-Jean-de-Maurienne mit Bourg-Saint-Maurice. Also die kriege ich immer kopfmäßig nicht auseinandergehalten. Welcher Ort jetzt bei welchem Berg im Tal ist, aber auf jeden Fall so, weiß ich noch, dass der Telegraph relativ gut ging und du wusstest, okay, da kommt dann noch der Galibier hinterher und einfach so dieses, ja, ich bin hier auf den Strecken meiner Vorbilder unterwegs und komme im selben Sportgerät quasi auch hier hoch und wenn du da oben stehst, dann denkst du ja, okay, mein Passhöhe vom Galibier ist jetzt nicht schrecklich spektakulär irgendwie, du hast diesen Parkplatz irgendwie, diesen Durchlass.
Aber der Ausblick ist schon,
schon ganz geil, sein. Aber das ist jetzt nicht wie beim Stößejoch irgendwie oben Kirmes oder so, sondern das ist schon eher so ein, ja okay, hier ist ein Parkplatz, auf der einen Seite geht's runter, auf der anderen Seite geht's runter und Dankeschön.
Mhm. Ja, das stimmt.
Aber ist halt wirklich, du hast ja dieses Gefühl, dein Vorbild, wer auch immer es ist, der ist genau da gefahren, genau in der Rille, wo du gerade fährst. Mhm. Also du bist ja eigentlich deinem Idol. Ich meine, da ticken wir vielleicht halt ein Stück weit anders als andere. Aber du bist deinen Idolen ja so nah, wie du es eigentlich bei keiner anderen Sportart, glaube ich, bist. Und ja, ist vielleicht ein bisschen nerdig alles, aber es ist ja auch schön. Und ich glaube, das spielt aber auch wieder zu unserem Thema rein. Das macht ja auch so einen richtig schönen Radtag aus oder kann so einen Tag ausmachen.
Ja, weil das diese extra Portion Stolz ist, die man sich ja dann auf die eigene Leistung quasi verdient, wenn man da irgendwo einen Berg hochgefahren ist. Ich meine, das ist ja auch gehört zu den Sachen, die außenstehend ja nicht verstehen, warum Radfahrer freiwillig Berge hochfahren. Also
ja, aber das ist ja genau dieser Punkt. Du fährst da rauf mit deiner eigenen Kraft. So, mit dem Auto kann es jeder, aber du hast es mit deiner eigenen Kraft geschafft. Und dann stehst du da oben und sagst, jo, geil, ich hab's geschafft. Und dann guckst du da runter und denkst, ey, wie habe ich es überhaupt gemacht? Völlig absurd hier gerade. Aber und das ist halt auch dieser Glücksmoment, oder?
Ja, auch wenn du unten im Tal losfährst und dann kommen die ersten Serpentinen, dann siehst du noch den Ort unten, hast irgendwie, keine Ahnung, 200 Höhenmeter geschafft, dann guckst du, wie viel sind es eigentlich noch? Ach so, 1800, scheiße. Aber irgendwie kommst du dann in diesen Flow rein, der dich dann so hochtreibt und das ist auch dann die Magie von so langen Anstiegen, die man irgendwie zu Hause, die wenigsten haben irgendwie einen 1000 Höhenmeter Anstieg vor der Haustür, wenn man jetzt nicht im Schwarzwald wohnt, sondern unser eins hat ja immer mal 200 Höhenmeter, mal 250,
wenn es
dann hochkommt, je nachdem, wo man wohnt. Und dann mal so ein, wo man mal anderthalb, zwei Stunden am Stück hochfährt, das ist halt schon auch irgendwie,
ja, also ich fand halt
diesen Flow rein.
Ich fand es jetzt auch sehr geil im Sommer, da war ich ja auch in Frankreich und war ein Tag vor der Durchfahrt der Tour de France oben auf dem Galibier Und dann stehst du da am nächsten Tag an der Piste und denkst, Alter, bin ich auch hergefahren, jetzt kommen die da runtergeschossen. Du wirst ja ganz nervös. Und halt, das ist halt dieses, ja, ist ein kribbelndes Gefühl.
Also ich fahre fast genauso schnell.
Schatz, guck mal. Ja. Der ist aber langsam.
Das finde ich ist auch noch so ein Punkt, dieses, wenn du an solchen Orten Rennrad gefahren bist, du nimmst es mit nach Hause und wenn dann das nächste Mal die Tour de France oder der Giro da langfährt, dann sitzt du vorm Fernseher und sagst, Schatz, guck, da bin ich auch hochgefahren. Ja,
lass mich. Sitzt du noch oder stehst du dann vorm Fernseher?
Ja, manchmal stehe ich dann schon.
Ja, vor allem dann hast du eine Vorstellung, wie steil das dann wirklich ist, weil im Fernsehen, die schießen da hoch, denkst du, ja, komm, so steil ist es nicht. Und dann bist du selber mal da und fährst irgendwie nur die Rolle hoch und denkst, Moment.
Ich muss noch an einen Moment denken, aus dem letzten Jahr war ich im Frühjahrstrainingslager auf Mallorca. Wir sind in San Salvador hochgefahren und oben war irgendwie ein Jugendlicher, der war so 15, 16 vielleicht, der merkte irgendwie, dass wir Deutsch sind, der war aber selber kein Fahrradfahrer, der war da irgendwie mit seinen Eltern wahrscheinlich Urlaub machen und der quatschte meinen Kumpel und mich so an, sag mal, warum fahrt so viele Rennradfahrer wie ihr, warum fahren ihr so viele hoch? Und wir so, ja, weiß ich nicht, ja, warum tut man sich das denn an, war dann seine Frage und wir, keine Ahnung. Es war wirklich, also diese Frage hat uns so überrumpelt, dass wir auch, als wir am Abend wieder beim Abendessen saßen, haben wir über diese Frage nachgedacht und dann so, ey, ich kann es dir immer noch nicht sagen, warum man das macht. Weil es geil ist. War, glaube ich, auch unsere Antwort. So. Ist halt cool. Aber das hat ihn, glaube ich, nicht so richtig. Er war dann so, und ging
vorne. Ja, aber ich glaube, das ist schon so, also ich nehme das mal als Erlebnis wahr, weil du durch die Höhe, durch die Aussicht, durch die Leistung, die halt andere nicht nachvollziehen können, halt so einen Stolz entwickelst. Also das ist da mehr, wenn du irgendwie einen Berg hochgefahren bist und stehst dann oben, als ich bin, keine Ahnung,
100 Kilometer gefahren.
Ja. Die 5 Kilometer von Ort A nach Ort B in Rekordzeit gefahren. Also ich meine, klar, es ist auch eine Leistung, wenn du sagst, okay, da habe ich jetzt, war 10 Sekunden schneller als der nächstbeste, aber für dich selber ist es natürlich viel mehr eine Leistung, irgendwas geschafft zu haben, wo wahrscheinlich 80-90% der Menschen das überhaupt nicht schaffen würden, mein Mont Ventoux mit dem Fahrrad hochzufahren. Mhm. Ja, mich gab es mal irgendwann mit, wie hieß der, so ein RTL-Hansel, der...
Jenke von Wilmsdorf.
Genau, der auch irgendwie mal den Mont Ventoux als Untrainierter versucht hat hochzufahren. Ich habe nur Holzer im Ohr, der meinte, ich habe noch nie jemanden so langsam Radfahren sehen.
Stimmt, die hatten Hans-Michael Holzer als sportlichen Leiter dann.
Ja, und der ist mit dem dann da hochgefahren, irgendwie im Auto, so im Standgas. Und
ehemaliger Teamchef vom Team Gerolsteiner.
Genau, ja. Und das ist, glaube ich, so dieses, was dann nochmal die eigene Wahrnehmung, den eigenen Stolz pusht, dass man halt was schafft, was andere überhaupt nicht auf die Idee kämen und man selber schafft es halt.
Mhm. Das ist eine Anekdote, oder ist ein gutes Beispiel. Eine Bekannte von mir, die ist im Bikepacking-Stil mit dem Rennrad von Italien aus Richtung Dresden gefahren, nach Hause. Und die ist dann über dem Großglockner gefahren. Die hat sich da raufgequält, das hat sie mir hinterher erzählt. Wetter war unten auch so semi und war eine fürchterliche Qual. Dann kommt sie oben an, sieht da überall die Autofahrer auf den Parkplätzen und hat sich nur gedacht, die haben die Aussicht gar nicht verdient. Das kann nicht sein. Die war völlig entsetzt, als sie mir das erzählt hat. Die haben diesen Ausblick nicht verdient. Die meinte das todernst. Ja, also ich kann es nachvollziehen in dem Moment. Also ich habe mich da schon so ein bisschen drin wiedergefunden, obwohl es halt Quatsch ist. Ne? Aber ja, dieses Gefühl in dem Moment, ja.
Ja. Thema Gefühl. Wir haben es ja vorhin schon angeteasert. Wie kann man den perfekten Rennradtag zunichte machen? Da müssen wir jetzt noch, also wir wollen jetzt nicht das Thema crashen, aber ich glaube, da lohnt es sich auch nochmal drauf einzugehen. Vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen,
wie man es vermeiden kann.
Ja, wie man es vermeiden kann, das ein oder andere Learning daraus.
Brunki, fang du ruhig an. Wir sollten dich an irgendwas erinnern.
Ja, es fängt ja schon mal damit an, dass sämtliche technischen Defekte, Störungen und sonst was natürlich das unfassbar ruinieren können. Entweder weil dir unterwegs irgendwas kaputt geht oder du schon losfährst und merkst, scheiße, da knackst irgendwas, die Bremse tut nicht, die Schaltung rattert und du kriegst es irgendwie nicht eingestellt, nachgestellt, justiert, weil halt irgendwas nicht ist, wo du unterwegs halt denkst, so scheiße, wie komme ich jetzt mit dieser ratternden Kette, die auf das eine Ritzel partout nicht rauf will oder runter will oder was weiß ich was. Das ist ja schon mal so ein Killer, der einfach, ja, wo dann echt irgendwann keinen Bock mehr hast.
Das wollte ich nämlich vorhin noch sagen, so perfekter Rennradtag ist auch, wenn das Rad einfach technisch einwandfrei funktioniert und irgendwie der Antrieb ist sauber und geschmeidig und die Reifen rollen fantastisch.
Es knackt nichts, also, es rattert nichts.
Genau, also da kann man ja auch selber so ein bisschen was für tun, dass das zumindest mal
die Wahrscheinlichkeit erhöht
ist. Gewährleistet ist. Und klar, unterwegs kann immer irgendwas passieren, keine Frage. Aber das Risiko, dass man jetzt um einen Platten oder ja wirklich irgendeinen kapitalen Schaden hat, ist natürlich viel geringer, wenn das Fahrrad einfach gewartet und in einem einwandfreien Zustand ist.
Ja, hat mir trotzdem nichts genützt.
Ja, aber wenn du dann losfährst und hörst dann wirklich nur dieses Reifenabrollgeräusch und sonst nichts, kein oder sonst irgendwas, was an der Kette oder irgendwo oder eine Sattelstütze, die bei jedem Hubbel irgendwie. Also das ist, gehört zu den Glücksmomenten dabei, die tatsächlich so zwischendurch auch mal, um nochmal kurz den Rückschwenk zu machen, Glücksgefühle auslösen, wenn du losfährst und fährst und denkst, geil, endlich knackst an diesem Rad mal nichts und es ist wirklich alles genau so, wie es sein soll und ich werde es nie wieder anfassen, weil alles, was ich jetzt mache, ist nur noch verschlechtern.
Ich hatte mal irgendwann, hatte ich ein Tubeless-Setup frisch aufgesetzt und davor bin ich ein paar Monate mit Schlauch gefahren und bin dann losgefahren und so nach 10, 15 Kilometern dachte ich wirklich so, ah, das ist schon geil, wie sich Tubeless also wirklich genau in dem Moment zischte es einfach nur und ich dachte so, oh nein.
Da darfst du niemals dran denken.
Ja, wirklich ja. In dem Moment, als ich wirklich so dachte, oh, das ist schon einfach ein tolles Fahrgefühl, kam die Luft
schon raus. Ja, das ist, ach, wenn du irgendwie, Stichwort, du fährst mit dem Auto irgendwo hin, musst du dann für dein Auto irgendwie die Sattelstütze ausbauen und hast dann schnell, weil du ja dann los willst, Sattelstütze angezogen, Höhe passt und dann merkst du zwischendurch, oh, scheiße, das Drehmoment passt nicht, deine Sattelstütze rutscht.
Hui.
Und dann merkst du auch so, okay, wie fest ziehst du jetzt mit dem Mini-Tool an, damit sie wirklich hält, weil du hast ja dann keine Montagepaste und keinen Drehmomentschlüssel dabei, sprich, das musst du schon so ein bisschen nach Gefühl machen. Zwischen, was ist zu fest, dass du dir dein Rad zerstörst, was halt auch so ein Modell ruiniert dir deinen Tag, oder du fährst halt mit einer rutschenden Sattelstütze rum. Ist auch irgendwie kacke, wenn du so wie der Affe auf dem Schleifstein
viel zu tief... Choose your character.
Ja, und denkst du, okay, was mache ich jetzt?
Ja, also ich habe so einen Schlüsselmoment gehabt in Frankreich, in Pyrenäen. Es war alles angerichtet. Das Rad lief perfekt. Alles sauber, blitzeblank. Kette war noch geölt damals. Und da habe ich meine Frau mit dem Auto zum Startpunkt gefahren, wo ich dann losjuckeln wollte. Und das war so, hatte ich mir ausgemalt, so, dann fahre ich 20 Kilometer flach, dann ein bisschen an den Hügeln entlang, dann bin ich warm. Und dann geht's den Pass rauf. Ja, so weit bin ich nicht mal gekommen. Bin losgefahren. Ich glaube, keine 1000 Meter später hatte ich den ersten Platten. Ja, gut, shit happens. Ist noch früh, kein Ding. Eben schnell repariert. Weitergefahren. Nochmal 5 Kilometer. Der nächste Platten. Boah, das gibt's doch nicht, ey. Und dann wird's ja schon langsam nervös. Und das Material wird auch immer weniger. Und ja, ich hatte noch ein bisschen Material, bin noch weitergefahren, ein kleines Stück. Und dann hatte ich am anderen Reifen Platten. Und dann wurde meine Laune ganz, ganz übel. Und am Ende des Tages hatte ich 4 Platten und ich habe den Pass nicht mal erreicht. Also ich war immer noch am Fuße.
Auf den ersten 20
Kilometern. Ich habe meine Frau angerufen, kannst mich abholen. Ich habe den ganzen Tag nicht mehr gesprochen. Ich war also völlig daneben. Also das hat mich so gekillt vom Kopf her. Weil Wetter war perfekt. Also,
ja, das und kann ich sehr nachvollziehen.
Der Grund sind halt Dornen gewesen am Straßenrand. Es waren etliche Dornen.
Also immer wieder neu.
Immer wieder neu, immer wieder neu. Und irgendwann hast du kein Material mehr, hast du keine Flicken mehr.
Ja, ja. Ne, Schlauch ist. Ja, das kann ich echt finden, wenn du so einen Taxi. Jetzt könntest du Rad fahren und aus irgendeinem Grund, den du nicht beeinflussen kannst, geht's halt an dem Tag nicht, weil der die Luft verabhaut oder sonst irgendwas.
Ja, und es ist halt so, man, so oft bist du da unten nicht in der Ecke. Und dann hast du halt so einen geilen Pyrenäenpass vor dir und denkst, geil. Und dann wird der durch Dornen der ganze Tag vermiest. Und ich habe ungelogen. Also meine Frau, die hat kein Wort mehr von mir gehört den ganzen Tag. Also es war schon sehr bitter, ja.
Ich muss auch meine Anekdote loswerden, die ich ganz vorhin mal angeteasert habe. Thema Mitfahrer, wie die einem das vermiesen können. Ich habe mich mal, das ist glaube ich jetzt auch schon über 10 Jahre her, irgendwie bei einem Event mit jemandem irgendwie so eigentlich gut verstanden und der wohnte dann irgendwie auch bei mir gar nicht so weit weg und dann haben wir uns irgendwie verabredet und gesagt, komm, lass mal um die Radfahren gehen. So, ich habe damals noch studiert, sind dann irgendwie auf den Sonntag 4 Stunden gefahren und wie gesagt, wir kannten uns jetzt nur so flüchtig und haben dann irgendwie so angefangen zu quatschen und er meinte irgendwie so, was machst du so? Und ich meinte so, ja, ich studiere halt Politikwissenschaft, also habe ich damals noch gemacht. Und das war der Tritt ins Wespennest, weil mir dann erstmal stundenlang erklärt wurde, dass gefühlt die Bundesrepublik Deutschland ich will es abkürzen, ich bin da so ein bisschen an so einen Aluhutträger geraten. Ich weiß bis heute nicht, warum ich irgendwann gesagt habe, ey, weißt du was, ich fahre hier rechts, tschüss. du links. Oder andersrum eigentlich. Eigentlich andersrum wäre richtiger. Aber das waren 4 Stunden, da kam ich wirklich nach Hause und dachte so, gut, nie wieder. Also das war, ja.
Ja, aber
war eigentlich auch ein schöner Tag, schönes Wetter. Ich dachte so, geil, neue Leute. Ja.
Ich erinnere mich dann jetzt keine Aluhutträger als Mitfahrer, aber ich weiß, wir waren damals, als es unser Roadbike-Festival auf Mallorca noch gab, gab es dann auch so ein, ja okay, an dem Tag ist dann irgendwie Group Ride angesagt, wo irgendwie von den ganzen Ausstellern und noch wer sonst noch wollte, waren glaube ich eine Gruppe von 10 Mann oder so, sind dann von Playa de Muro losgefahren, wollten eigentlich Sacalobra machen, wenn wir das schaffen und ich glaube auf den ersten 10 Kilometern hatten glaube ich schon 3 Leute einen Platten und denkst du so, du fährst, rollst und dann Defekt. Dann steht wieder die ganze Gruppe, bis dann der eine Hansel wieder seinen Reifen geflickt hat und dann fährst du weiter und dann bist du irgendwie ein paar Meter gefahren und dann Defekt. Dann steht wieder die ganze Gruppe und denkst du, okay, was denn jetzt? Und dann ging es dann hier den Col de Sabataya hoch und die anderen hatten halt an dem Tag ein bisschen bessere Beine als ich. Ich hing dann irgendwann hinten und dann hatte ich Defekt. Aber natürlich keine Sau mehr gewartet, sprich, dann durfte ich da allein nach Hause juckeln und dann, ja, okay, ich kann hier defekt brüllen, interessiert keine Sau, weil ich halt ein bisschen hinten dran war und die haben sich halt auch nicht gewundert, wo ich denn bleibe und dann dachte ich, okay, ihr könnt mich auch mal kreuzweise.
Wenn ihr das hört, ihr könnt mich mal.
Nee, deswegen, also Mitfahrer ist, glaube ich, schon, also wenn dann wirklich so von einem Defekt zum nächsten und dann hier noch
Fluch und Segen zugleich.
Ja, immer ja. Dieses, wenn du gerade wieder ein bisschen warm geworden bist und dann hat der nächste einen Defekt. Mhm. Und also das ist ganz fürchterlich, ja.
Mhm. Ja, vor allem dann stehst du halt darum, du kannst ja auch nicht mit 10 Mann mehr helfen, sondern ich meine, am Ende muss es halt einer allein machen. Mhm. Ich meine, klar, du kannst dich beim Aufpumpen abwechseln, aber.
Und kriegst noch blöde Sprüche.
Naja, das sowieso. Mhm. Und dann.
Kennt ihr das, wenn man irgendwie mit anderen fährt, dann hat jemand einen Platten, der kümmert sich um sein Fahrrad und du siehst, wie derjenige anfängt, den Reifen zu wechseln und denkst du so, um Gottes Willen. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch eine Berufskrankheit. Also, ich mache ja auch oft Reifentests bei uns. Ich sehe dann immer, wie die Leute sich da einen abrackern, um da den Reifenheber drunter zu kriegen. Also, ich gehe dann immer und sage, komm, gib her, ich mache dir das mal eben, weil, also, gar nicht, weil ich da jetzt den Oberlehrer spielen will, sondern
du willst halt auch schneller wieder
raus. Du weißt halt einfach, okay, das dauert jetzt 30 Minuten, wir können es aber auch auf 5 Minuten begrenzen.
Ja, die gibt's. Aber ist halt blöd in dem Moment, aber du kannst den Leuten ja auch nicht übel nehmen. Also vielleicht fahren sie halt auch nicht so viel, haben dementsprechend vielleicht auch nicht so viele Platten oder ja, haben halt nicht so viel Erfahrung mit. Muss man so ein bisschen einordnen. Aber ja, das ist klar, in dem Moment ist es absolut nervig. Ne? Mhm. Also dieses Hingucken und diese Denken, oh.
Also okay. Was ich dann meistens mache, ist versuchen zu erklären, guck mal, mach das hier mal so und so und nicht die das dann noch selber machen lassen, sondern komm hier, ich mach's dir mal vor, so geht's.
Es hilft dann nur.
In der Hoffnung, dass sie es beim nächsten Mal dann schneller für sich hinkriegen.
Den Mantel erstmal in die Felge reindrückst, bevor du dann irgendwie
runterhebst. Ja, so Sachen, ja.
Also ich kenne ja einen Mechaniker bei meinem Profi-Team und der hat in Italien auch immer Touren geleitet. Und wenn da einer eine Panne hatte, einen Platten, ich habe noch nie jemanden gesehen, der ohne Werkzeug so schnell einen Reifen runter hat und den repariert hat. Also das ist, ja, Minute ist schon eigentlich fast zu viel. Es ist unfassbar. Mhm. Das ist wie eine Formel 1 und mit Händen.
Ja, aber was außerhalb von jetzt Platten und Mitfahrern, so ein Rad Tag ruinieren kann, sind ja mal die Begegnungen oft oder vielfach mit Autofahrern, mit Verkehr, mit ansonsten blöden Menschen, die einen irgendwie von der Seite blöd anmachen, entweder Spaziergänge mit Hunden oder Inlineskater oder was weiß ich was. Ich meine, wir sind ja alle irgendwie auf Straßen unterwegs und versuchen uns rücksichtsvoll zu benehmen, aber es gibt halt auch immer so ein paar Hanseln, die da echt irgendwie ein Problem mit haben, die dich schneiden, die dich anhupen, die dich irgendwie sonst irgendwie blöd anmachen, weil da irgendwie 50 Meter irgendwo in der Pampa irgendwie ein ausgetretener Pfad ist und die meinen, das sei ein Radweg. Und das ist ja auch so, ich versuche immer mich, okay, man regt sich einmal kurz auf, grüßt den anderen freundlich, zwinker, zwinker, und hofft dann, okay, dann auch wieder den Puls und sich eben das nicht kaputt machen zu lassen, aber manchmal krübelst du dann doch irgendwie 10 Minuten irgendeinem Arschloch hinterher, Entschuldigung.
Piep.
Achso. Genau.
Ja, lass mal drin. Derjenige weiß schon, wer gemeint ist.
Ich weiß er nicht, weil er wahrscheinlich
hört uns wahrscheinlich nicht.
Also ich habe letztens so ein Erlebnis gehabt, war ganz strange, ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen, so nebenher. Da bin ich von meiner Hausrunde gekommen, fahre über eine Brücke, überhaupt keinen Verkehr, Platz ohne Ende und dann fährt da irgendwie so ein Auto an mir vorbei, sitzen irgendwie 2 Jugendliche drin, Fenster runter und schreien mir die schlimmsten Schimpfwörter entgegen, wo ich denke, was stimmt nicht? Und das ist dann halt eigentlich auch so, wo du denkst, ja, was für Spinner. Hat mich dann aber doch so ein bisschen nachdenklich gemacht. Also auch ein Stück weit, wie die Gesellschaft geworden ist. Weil es gab null Grund. Ich habe keinen Platz weggenommen. Es war kein Verkehr da. Und warum sind Menschen so? Also das hat mich echt, also wirklich über Stunden, den Rest des Tages wirklich beschäftigt. Das war so, ja, auch so ein Stimmungskiller. Das passt tatsächlich dann jetzt auch hier zu dem Thema. Fand ich echt strange. Also wenn ich jetzt auch wieder drüber spreche, fange ich wieder so an zu denken, warum sind Menschen manchmal so?
Frage ich mich auch, Stichwort Stimmungskiller. Wenn du irgendwie einen Pass hochfährst, dann muss ich dann auch unsere Rennradfahrer an die Nase packen und siehst dann irgendwie 2 Dutzend Gelverpackungen, die auf der Straße aufgerissen rumfliegen oder sonstiger Müll, der da rumliegt und denkst, ey, eindeutig Müll von sozusagen unser einem und denkst, warum können die nicht hier in diesem schönen Bergpass irgendwie euren Müll einfach wieder in die Trikotasche stecken und schmeißt ihn halt dann in den nächstbesten Mülleimer und nicht hier irgendwie auf die Straße und so.
Ich meine, das ist ja meistens irgendwo ein Mülleimer auf dem Gipfel oder...
Ja, vor allem, wenn du genug Platz hattest, um dir die Riegel voll mitzunehmen, hast du ja genug Platz auch, um die leeren Packungen mitzunehmen. Also das ist so... Ja.
Also ich fand es ganz erschreckend, mal beim Gran Fondo in Italien. Klar, das ist alles dann strukturiert gewesen, das war Verpflegungsstation. Aber dann sind halt von diesen Gels da oben und diesen kleinen Wasserbecher, die es da gab, Plastik, ist alles auf die Straße geschmissen worden. Dann könnt ihr euch vorstellen, so auf dem Hügel, da weht der Wind und es lag dann auch alles an der Seite im Gebüsch und ich habe es nicht verstanden. Also es war so schockierend, weil das halt, weil die Tausende an Teilnehmern wirklich waren und das war so, wieso? Wieso macht man sowas? Also das verstehe ich nicht. Wir wollen alle nur die Natur genießen, die schönen Ausblicke und wir versauen es uns dadurch selber. Ne? Also da muss sich jeder auch so ein bisschen selber an die eigene Nase fassen. Also ich bin so jemand, ich nehme noch die Bananenschale mit am Lenker und warte, bis der nächste Abfall kommt.
Auf
den
Kopf.
Na, nicht ganz, aber also ich sage immer so, alles, was ich mit in der Natur rausnehme, nehme ich auch wieder, mit reinnehme, nehme ich auch wieder mit raus. So.
Ja. Vielleicht so zum Abschluss der Folge,
Moment.
Achso, du hast noch.
Ich habe noch was dir die Ausfahrt definitiv ruinieren kann. Ist.
Jetzt hast du erstmal meine Abmoderation
ruiniert. Die habe ich jetzt ruiniert. Nein, aber ich wollte mal sagen, so Sachen, die passieren, wie wenn du dir ein Rad zerstörst. Also sprich, du steigst ab, gehst zur Haustür, setzt dann, und dann kommt ein Windstoß und dann weht dir dein Rad um. Oder du willst das Rad irgendwie schön fotografieren, stellst es so irgendwie hin, dass es gerade stehen bleibt, machst jetzt so ein schönes Foto von deinem Rad, dann kommt der Windstoß und bam, es fällt aufs Schaltwerk und das schöne neue, sagen wir jetzt mal, Dura-Ace-Schaltwerk hat einen schönen Kratzer oder sonst irgendwie kommt irgendein, dir fällt was runter, dir kommt was gegen, ein Steinchen fliegt irgendwo hin und hast irgendwie ein, oder deine Sattelstütze rutscht und die ist halt so schön und dann hast du diesen schönen Kratzer von der Sattelstütze, die dann schön sich reingefressen hat. Und dann denkst du, das schöne Rad, und ich hatte, glaube ich, irgendwann ein letztes Wort drüber geschrieben, dass der erste Kratzer am Rad natürlich immer der schlimmste ist. Mhm. Sprich, wir hatten es ja auch, perfekter Rennradtag ist ja auch manchmal so der New Bike Day, also da ist ein neues Rad, du hast es ausgepackt. Oh ja. Ja. Du fährst mit einem neuen Rad, niegelnagelneu auf der Straße und dann weißt du natürlich, irgendwann kommt der erste Kratzer rein, das ist ja unvermeidlich, aber er tut dann schon auch weh und das ist dann schon irgendwie, oder lehnst du es gegen eine Wand und dann ist sie doch irgendwie ein bisschen kratzig oder das ist so ein Mäuerchen, wo du es gegenlehnst und dann kommt einer dran und dann hast du irgendwie im Schaltwerk irgendwie einen Kratzer drin.
Wer hat es schon mal erlebt? Und die Hände gehen überall hoch. Ja.
Ja. Also, sagen, hat einer mal so einen Anti-Stress-Ball für Christian? Das wirkte gerade wie so eine Therapiesitzung.
Ja, das musste raus.
Ja. Nee, aber guter Punkt, neues Fahrrad ist natürlich, ich würde sagen, kein perfekter Tag ohne neues Fahrrad, oder? Also kauft mehr Fahrräder. Wir haben ja in der letzten Folge gesagt, N plus 1 ist Quatsch.
Würden wir sagen. Ja, allein für das Gefühl, neues Fahrrad zu haben, brauchst du ja immer ein neues Fahrrad. Mhm.
Da muss ich aber sagen, habe ich mal irgendwann, auch vor vielen Jahren, als ich noch studiert habe und das Budget für neue Fahrräder einfach, ich will nicht sagen knapp war, sondern das war einfach nicht vorhanden, habe ich mein Fahrrad einfach mal wirklich komplett auseinandergebaut, alle Lager raus, alles geschmiert, alles neu rein, losgefahren und gedacht, boah, wow, New Bike Day. Also du hast wirklich gemerkt, das Fahrrad fuhr sich anders, geschmeidiger, besser. Und da habe ich damals so für mich gesagt, hey, brauchst du eigentlich nie wieder ein Fahrrad kaufen, machst einfach nur einmal wieder die Lager frisch und dann läuft das wieder. Ja. Ich wollte eigentlich so zum Ausstieg nochmal euch fragen, habt ihr irgendwie, weil bei mir ist es der Fall, ich habe in Komoot mir so Routen angelegt, wo ich jetzt schon weiß, also es gibt eine Tour durch den Taunus,
Die werde ich nie fahren.
Die werde ich fahren, aber die trägt den schönen Namen Gravel Sommer 2026. Also ich weiß noch nicht, wann ich sie fahren will, aber ich weiß, ich will die fahren, weil ich irgendwie, ja, dann fährst du hier und da lang und die ist halt eben mal Offroad, weil es eben auch mal was anderes dann ist. Habt ihr sowas auch, dass ihr schon so vielleicht auch für dieses Jahr oder auch für die Zukunft schon Touren, Events, Dinge habt, wo ihr sagt, das soll der perfekte Rennradtag werden für mich?
Also ich.
Oder der perfekte Gravel-Tag?
Ja, habe ich definitiv. Also ich habe zwei Sammlungen bei mir angelegt: einmal Roadbike-To-Dos und einmal Gravel-To-Dos. Mhm. So, und manchmal ist es ja so, dann fängst du eine Route an zu planen, wirst dann nicht fertig, machst einen anderen Tag weiter, wie auch immer. Dann habe ich da noch eine extra Sammlung, noch nicht fertig. Aber wenn die fertig sind und ich komme nicht dazu, die zu fahren, die packe ich dann in die entsprechenden Sammlungen und läppert sich irgendwann. Aber das ist so, da freut man sich da drauf.
Und immer, wenn man eine absolviert hat, muss man zwei neue bauen, ne?
Zwangsläufig.
Nee, aber ich bin auch so ein Planungsweltmeister. Das mache ich im Winter mal extrem gerne, dass mich so Komoot anschaut und schaut sich Strava an, so wo bin ich gefahren, wo könnte ich noch fahren? Auch so dieses, okay, man könnte ja mal irgendwie eine Stunde mit dem Auto irgendwo hinfahren, wo gibt es da noch schöne Ecken, wo man mal hin könnte? Mal Richtung Schwarzwald, mal Richtung Vogesen, vielleicht auch so, okay, Allgäu ist jetzt auch nicht so weit weg oder mal am Bodensee ist, denkt man, eigentlich eine coole Ecke hier, könnte man bestimmt auch mal ganz gut hinfahren. Und dann sucht sich dann so ein paar Startpunkte aus, denkt, ja, von hier aus fährst du eine Stunde. Wenn mal irgendwie so ein Tag ist, der spontan quasi frei ist, wo man sagt, okay, keine Kinder, keine Familie, ich habe einfach einen Tag Zeit und dann nimmt man sich vor, okay, lädst das Rad morgens ins Auto, fährst da eine Stunde hin und hast eine so eine Runde von, ich meine, ist ja auch immer die Frage, was ist die ideale Länge? Also 200er ist zwar schön, aber halt auch irgendwie dann doch irgendwie anstrengend, aber sagt so, okay, 100 sollte es schon sein, weil so drunter lohnt es nicht. So zwischen 100, 150 Kilometer, wo du sagst, okay, das ist noch entspannt, da bist du am nächsten Tag nicht komplett bei und das kriegst du einigermaßen würdig hin und hast eine schöne Runde, ohne dass du gucken musst mit, ja, wann ist Sonnenuntergang oder schaffst du das überhaupt in deinem Zeitbudget? Mhm. Und das ist so, da habe ich auf jeden Fall auch einen Fundus von
Routen. Ja. Ja. Was ich tatsächlich mittlerweile ganz gerne mache, das funktioniert bei mir in Hessen ganz gut, weil da mit Deutschland-Ticket kannst du außer werktags zwischen 6 und 9 kannst du das Fahrrad kostenlos mitnehmen. Also wenn ich am Wochenende zum Beispiel sonntags fahren gehe und jetzt irgendwie sage, so, ich fahre jetzt irgendwie 4 Stunden, will ich fahren, das ist ja meistens irgendwie, weiß ich nicht, die Route, die ich dann irgendwie schon oft gefahren bin, dass ich dann auch mal sage, so, ich setze mich jetzt in die Bahn, fahre nach, weiß ich nicht, Aschaffenburg oder Würzburg und fahre dann mit dem Rad quasi zurück. und habe dadurch irgendwie nochmal so ein neues Erlebnis. Muss nichts extra dafür zahlen. Problem ist natürlich nur, wenn du mit der Bahn erstmal hin musst und dann trotzdem noch 4 Stunden Fahrrad fahren willst, geht halt mal eine Stunde, anderthalb zu Beginn noch drauf. Mit der Regionalbahn kommt man ja meistens nicht so schnell voran wie mit dem ICE.
Muss er eher aufstehen.
Ja, muss man eher aufstehen. Also das muss man halt dann immer so ein bisschen in seinen, wenn man jetzt nicht so viel Zeit hat wegen Familie und so, ist das vielleicht nicht immer ganz so praktikabel, aber für die, die es irgendwie einrichten können, wäre das mal so ein Tipp. Das habe ich tatsächlich gemacht und da sind schon oft irgendwie coole Tage, schöne neue Strecken rausgekommen, wo ich so dachte, boah, nicht schlecht.
So. Früh aufstehen ist aber auch ein Punkt, so Stichwort perfekter Rennradtag. Das habe ich eine Zeit lang gemacht, als ich nur ein Kind hatte und das erfreulicherweise immer lang geschlafen hat. Dann war es halt immer ganz praktisch, so an einem Sonntag irgendwie, man stellt sich einen Wecker, steigt um 6 Uhr morgens aufs Rad. Im Sommer ist er dann schon sonnig, hell, einigermaßen warm, aber es kommt so langsam. Aber es ist halt noch nichts los. Und du kannst dann, fährst 3 Stunden von 6 bis 9, hast 100 plus minus Kilometer geschafft. Wie gesagt, auf den Straßen ist nichts los. Du bist allein, du hast irgendwie die aufwachende Natur und kommst dann um 9 nach Hause und hast den ganzen Tag noch und hast aber schon ein bisschen was einfach gemacht. Und so die Stimmung an einem Sonntagmorgen früh, die ist schon ganz geil.
Bringst die Brötchen noch mit?
Zum Beispiel.
So und schon 100 Kilometer eine Beine.
Ja. Ja, also das ist so, und auch deswegen früh aufstehen lohnt halt irgendwie. Oder auch mal spät abends Richtung Sonnenuntergang fahren im Sommer ist halt auch irgendwie,
wenn so ein. Das ist ja so meins.
Gibt ja auch mittlerweile echt gute Lichter fürs Rennrad. Also früher war immer so, so spät abends noch, wenn ich doch mal in die Dunkelheit komme. Mittlerweile mache ich so, ich habe eine Leuchte dran und dann geht das auch.
Ja, hat auch irgendwie also seinen Reiz.
Ich finde es total schön, durch Sommernächte durchzufahren, weil also dieses Gefühl, was du gerade sagtest, so die Natur kommt zur Ruhe.
Die perfekte Rennradnacht.
Auf diesem Kanal. Aber das ist total schön. Also wenn wirklich so die Natur oder die Umgebung komplett zur Ruhe kommt, die Gerüche, ich habe es ja schon mal erzählt, die Gerüche werden ganz anders. Also das ist ein riesen geiles Erlebnis. Also ich liebe das. Also und gerade im Sommer ist es ja auch, wenn du durchfährst, wird ja früh schon wieder hell. Ja. Also du siehst die Dämmerung.
Es sind ja nur 3-4 Stunden, wo es wirklich dunkel ist, oder?
Genau, ja.
Ja, auch wenn dann im Sommer, ich meine jetzt hier im Winter beim Pendeln nervt es mich, wenn es dunkel ist. Aber wenn du durch eine sternenklare Sommernacht fährst, die ist ja auch noch nicht mal richtig dunkel. Ja. Sondern hast du Sternenhimmel und dann da drunter zu fahren, das ist halt schon irgendwie extrem geil.
Ja.
Vor allem, weil es halt viel weniger los, viel entspannter als irgendwie am Samstagmittag, wo irgendwie jeder gefühlt irgendwo hin muss ganz dringend. Und irgendwie viel mehr Stress und viel mehr Bad Vibes sozusagen unterwegs sind.
Ja, und du machst das ja auch nicht so oft.
Nee.
Wenn du das vielleicht einmal im Jahr machst, zweimal im Jahr, jetzt wirklich mal konsequent nachts zu fahren, dann ist das was ganz Besonderes. Und das bleibt, finde ich, schon echt hängen.
Ich glaube, das ist das perfekte Stichwort für den Abschluss. Es muss halt hängen bleiben irgendwie. Also der perfekte Rennradtag ist ja eigentlich der, wo ich in 5 oder 10 oder vielleicht auch in 50 Jahren im Altenheim irgendwie den anderen erzähle, damals 2026. deswegen würde auch uns interessieren, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was macht für euch den perfekten Rennradtag aus? Was braucht es dafür? Was braucht es dafür nicht? Und wie kann man ihn im Handumdrehen ruinieren? Schickt uns gerne eure Anekdoten, eure Geschichten an podcast@roadbike.de oder wenn ihr vielleicht auch Touren habt, die ganz oben auf eurer Wunschliste stehen, die ihr mal fahren wollt, dann könnt ihr uns da ebenfalls gern schreiben. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, wie gesagt, der Frühling steht vor der Tür.
Mit vielen perfekten Rennradtagen.
Mit vielen perfekten Rennradtagen, denn eins ist sicher, irgendwann in diesem Jahr wird der perfekte Rennradtag kommen, mindestens einer. Man muss halt einfach nur Fahrrad fahren.
Man muss es ausprobieren, man muss es, also es könnte ja sein, deswegen keine Chance auslassen, würde ich sagen.
Eigentlich auch eine gute Ausrede, so musst du jetzt wirklich heute Fahrrad fahren gehen? Ja, es könnte ja der perfekte Rennradtag werden.
Ich meine, was für eine Frage, natürlich nicht. Ja.
Könnte der letzte Tag um Rennrad sein, so muss ich das mal vorstellen.
Ich weiß nicht, ob das als Argument durchgeht. Ja, aber schreibt uns und wir freuen uns, wenn ihr auch in 2 Wochen wieder einschaltet zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Macht's gut, bis bald.
Bis dann, ciao.
Jo, ciao, ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.